Wir grüßen euch alle heute Morgen aus dem kalten und nassen KwaZulu-Natal. Auch wenn es kalt ist, sind wir doch so dankbar für den Regen, den der Herr uns geschenkt hat. Wir leben in schwierigen Zeiten und in anderen Zeiten, ungewöhnlichen Zeiten. Unsicher sind diese Zeiten, unsicher auf vielerlei Weise. Und es wir hören, man denkt fast täglich von jemandem, den man kennt, der gestorben ist. Solche, mit denen wir arbeiten, die wir kennen, es erscheint, als ob es überall so ist. Und auch wenn es nicht leicht ist, schwierig ist, aber wir müssen uns immer daran erinnern, dass Gott noch alles in seiner Hand hat. Und daran müssen wir uns erinnern, dass er noch auf dem Thron sitzt und dass alles in seiner Hand ist. Und auch wenn es nicht jemand ist, der vielleicht gestorben ist, dann hört man auch von anderweitigen Schwierigkeiten und schweren Dingen, die Menschen erleben. Und ich kann sagen, das sind Schwierigkeiten und Schweres, was wir vorher nicht kannten. Und zu alledem fühlt es sich so an, als ob der Teufel wirklich losgelassen wurde. Versucht mehr als je zuvor zu betrügen, uns herunterzuziehen, uns abzulenken. Versucht es auf alle mögliche Weise. Und so könnte es sein, da wo du vielleicht bist und tust, was du tun musst, dass es auch da schwierig ist. Vielleicht Dinge aus dem vergangenen Leben, aus deinem alten Leben, an die dich der Teufel erinnert und es dir dadurch schwierig macht. Aber in all diesen Dingen denke ich an etwas, was ich vor Jahren hörte. Eine Person kam und erzählte mir all seine Schwierigkeiten, die er hatte, von früher unfaire Dinge, Dinge, die jetzt geschehen, die ganze Ladung. Und die Person erzählte es so, als ob sie aufgeben wollte. Und die Dinge, die diese Person sagte, waren reale Dinge, das waren Wahrheiten. Und ich wusste nicht, wie ich dieser Person antworten sollte. Und als ich eine Gelegenheit hatte, ging ich zu Referent Stegen und fragte ihn, wie antwortet man einer Person, die mit solchen Dingen zu einem kommt? Man kann dieser Person, der Herr ist gut, man kann ihnen alle schöne Dinge des Glaubens erzählen, aber diese Person sagt, und doch ist dies meine Erfahrung, was ich jetzt alles aufgezählt habe. Und ich fragte Referent Stegen, zuerst sagte er nichts. Und wir sprachen über andere Dinge. Und nach einiger Zeit hörte er plötzlich auf und sagte, sage dieser Person, denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge zum Besten dienen. Er sagte zu mir, sage es dieser Person. Alles, das Gute, das Schlechte, Schwierigkeiten, Schweres, alles. Wird für unser Bestes, wird zu unserem Besten dienen, wenn wir Gott lieben. Wenn diese schwere Situation dich nicht näher zum Herrn bringt, dann frage ich dich, liebst du den Herrn wirklich? Lasst uns jede Gelegenheit gebrauchen, alle Schwierigkeiten, um zu sagen, Herr, wie kann mich dieses, mich dir näher bringen? Bitte offenbare es mir. Dann wird alles eine Freude sein, dann wird alles etwas Gutes sein. Lasst uns daran denken, vor dem wir weiterfahren, lass uns noch zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass wir uns hier um dein Wort versammeln können. Und danke, dass du alles zu unserem Besten dienen lassen kannst. Alles, dass wir wachsen können, dass wir gestärkt werden. Und alles, dass wir deine Hand darin erkennen können. Bitte sei jetzt mit uns, wenn wir dein Wort öffnen. Und bitte rede du zu uns. Wir sind nichts und wir haben nichts, was wir geben können. Aber Herr, wenn du darin bist, dann werden wir gesegnet sein. Wir danken dir, Herr, auch für den Regen, den du uns geschenkt hast, dass du uns so gut versorgst auf jede erdenkliche Weise. Wir bitten dies in deinem Namen. Amen. Heute Morgen möchte ich etwas mitteilen von einer Geschichte von zwei Königen. Und die ersten Verse finden wir in 2. Chronik, Kapitel 35, Vers 20. Ich werde einige Verse lesen am Anfang und später mehr. 2. Chronik. Kapitel 35, Vers 20. Nachdem Josia die Arbeiten am Tempel beendet hatte, führte König Necho von Ägypten seine Streitmacht nach Karkemisch am Euphrat und Josia zog ihm entgegen. Doch König Necho schickte Boten zu Josia, die ihm folgende Botschaft überbrachten: Was willst du von mir, König von Juda? Ich habe heute keinen Streit mit dir. Ich will nur gegen das Volk kämpfen, mit dem ich im Krieg liege. Gott hat mir befohlen, mich zu beeilen. Wende dich nicht gegen Gott, der auf meiner Seite ist, sonst wird er dich vernichten. Hier lesen wir von König Necho. Man kann sagen, er ist ein unbekannter Mann in vielerlei Weise. Und ich suchte mal in der Bibel zu sehen, was für eine Art König war dieser König Necho. Und wir finden sehr wenig von ihm. Er wird nur in 9 Versen erwähnt in der Bibel, in 3 Kapiteln. Aber sehr wenig wird von ihm erwähnt. Ich konnte nirgendwo finden, dass er ein gottesfürchtiger König war. Konnte nirgendwo finden, dass er dem Herrn dient. Aber doch finden wir hier, dass der Herr zu ihm sprach. Wir wissen nicht, wie er zu ihm sprach, ob es in einem Traum war oder in einer Vision, wir wissen nicht. Aber wir wissen, der Herr hat zu ihm gesprochen. Und King Necho wusste, dass der Herr, dass Gott zu ihm gesprochen hatte. Er wusste, dies war Gott gewesen. Und da war eine Dringlichkeit in dem Befehl, den Gott ihm gegeben hatte. Da war eine Dringlichkeit zu sagen, Gott hat mir gesagt und ich muss es so bald wie möglich tun. Stehe mir nicht im Weg. Lieber Christ, ist da vielleicht noch eine Dringlichkeit in deinem Leben? Ist da noch ein Drang in deinem Leben vorhanden, um Gottes Willen zu tun? Ist da noch etwas in deinem Leben, das sagt, ich möchte Gottes Willen tun, jeden Tag? Als wenn ich aufstehe morgens, dass ich sagen kann, Herr, was möchtest du, dass ich heute tue? Hier finden wir, ich möchte nicht das falsche Wort gebrauchen, aber hier finden wir einen ungöttlichen Mann. Und doch wusste er, Gott hat gesprochen und ich muss jetzt keine Zeit vergeuden, das zu tun. Sehr oft kann die Welt uns etwas lehren. Bitte versteht mich nicht falsch. Sehr oft kann die Welt dir sagen, was recht ist und verkehrt. Und oft findest du Christen und sie wissen nicht, was zu tun. Die Heiden werden kommen und sagen, Gott tut Wunder in eurer Mitte. Es sind die Heiden, kommen und sagen, und ich habe das schon erlebt. Ein Mann besuchte uns, der besuchte mich, ich kannte diesen Mann nicht, und der sagte zu mir, wisst ihr, dass ihr in einem Wunder lebt? Aber einige Christen werden das nicht mal erkennen. Sie erkennen es nicht. Und alles, was sie sehen, sind die schlechten Dinge, die geschehen oder die negativen Dinge. Es sollte andersrum sein in unserem Leben. Ich erinnere mich noch als Referent Stegen, wie er es oft sagte, das Folgende. Wir als Christen sollten ein Vorbild sein für die Welt. Wenn wir dem Schöpfer dieser Welt dienen, dann sollten wir ein Vorbild sein für jede Person in dieser Welt. Sind wir ein Vorbild für die anderen Nationen, für die anderen Religionen? Kann ein Hindu oder ein Muslim mich anschauen und sagen, ich möchte das haben, was du hast? In allem, was ich tue, ob ich geschäftlich unterwegs bin, ob ich einkaufe, wenn ich gehe und wenn ich rede, können Sie sagen, das ist, was ich für mich möchte. Wenn du durch die Stadt gehst, kann ein Muslim dich anschauen und sagen, diese Person, wie sie sich anzieht, das ist, was ich für mich möchte. wenn wir sie nicht gewinnen können, wenn wir nicht ein Vorbild für sie sein können, dann sollte ich mein Leben untersuchen und mal prüfen, ob da nicht etwas ist, was bei mir verkehrt ist. Jungen und Mädchen, aber besonders vielleicht die Mädchen, dein Kleid, deine Kleidung ist sie so, dass die Welt sagen kann, du hast etwas Besonderes. So sollte es sein. Wenn es nicht so ist, dann ist da ein Problem. Und der zweite Punkt, den ich sagen möchte, über König Necho. Manchmal begegnen uns Dinge auf andere Weise, als wir es erwarten würden. Wir lesen es weiter. Aber Josia hörte nicht auf König Necho. Vielleicht dachte er, dieser König Necho kennt Gott ja nicht mal. Wie kann er so etwas sagen? Und es war etwas, was er nicht erwartete, der König Josia. Wir werden später noch davon sprechen, aber vielleicht dachte er, dies ist nicht, wie ich meine Befehle bekomme. Wir können nicht Gott in eine Kiste hineinstecken und sagen, er muss so reden. Und wenn er nicht so redet, werde ich nicht auf ihn hören. Ich sage nicht, wir müssen auf die Welt hören. Ich sage nicht, wir müssen auf die Gottlosen hören. Nein, aber wir müssen ein Ohr haben zu hören, dass wenn etwas geschieht, dass wir Unterscheidung haben und sagen können, das ist Gott, der redet zu mir und er sagt, tue dieses oder jenes. Ich erinnere mich noch, wie einmal vor langer Zeit etwas zu mir gesagt hat. Und sagte, eine Person, die Lebensversicherungen verkauft, kam zu ihrem Haus. Er lebte nur mit seiner Mutter, hatte keinen Vater mehr. Und der Mann kam und sagte, liebe Frau, liebe Frau, bitte kaufe diese Lebensversicherung. Da sagte sie, ich vertraue nur dem Herrn. Ich möchte nichts von dir wissen oder ich möchte nichts von dir abkaufen. Ich verkaufe hier keine Lebensversicherung. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Aber er sagte, seine Mutter sagte, nein, der Herr wird für uns sorgen. Und er sagt, nicht lange danach ist meine Mutter gestorben. Und er sagte, wir lebten ein sehr schweres Leben danach. Wir konnten nicht mal genug Essen kaufen. Es war sehr schwer für uns. Und er sagte zu mir, weißt du, der Herr hat diesen Vertreter von Lebensversicherung zu unserem Haus geschickt. Wenn wir gehört hätten, wäre es uns anders ergangen. Aber höre nicht auf den Vertreter, höre auf Gott. Manchmal wird er dir jemanden schicken und wenn du ein Ohr hast zu hören, dann wird er vielleicht für dich sorgen in einer Weise, wie du es nie erwartet hättest. Der zweite König, König Josia. Wenn wir ein bisschen zurückgehen zu Kapitel 34, dann lesen wir etwas über ihn. 34, Vers 1. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, folgte dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Acht Jahre alt und er diente dem Herrn und tat, was vor dem Herrn recht ist. Kinder, saget nicht, ich bin doch erst 8 Jahre alt. Was kann ich schon tun? Ihr Eltern, sagt nicht, meine Tochter ist nur 8 Jahre alt. Sie weiß es nicht besser. Hier ist ein Junge, 8 Jahre alt, und er tat das, was Gott wohlgefiel. Wir sind nicht zu jung, um Gott zu dienen und ein Vorbild zu sein. Vers 3. Vers 3. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch sehr jung war, begann Josia, den Gott seines Stammvaters David zu suchen. Im 12. Jahr dann fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen, indem er die Höhenheiligtümer, die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Er sorgte dafür, dass die Altäre für die Baalsbilder und ihre Räucherstätten niedergerissen wurden, und er zerschlug die Aschera-Bilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder, zermalmte sie und verstreute den Staub über den Gräbern derer, die ihnen geopfert hatten. Dann verbrannte er die Gebeine der Priester auf ihren eigenen Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem, und genauso verfuhr er in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon und auch in Naphtali. Er zerstörte die Altäre und Aschera-Bilder, zerschmetterte die Götzen zu Staub und riss im ganzen Land Israel die Räucherstätten ein. Und man kann weiterlesen, wie er das Land reinigte, wie er Leute bestimmte und einsetzte, um das zu tun, was Gott wohlgefällig war. Und dann etwas später in Vers 15, sie waren dabei, den Tempel zu reinigen, und sie fanden verschiedene Dinge im Tempel und haben auch das Geld verteilt an die verschiedenen Arbeiter. Und dann fanden sie eine Schriftrolle. Und sie nahmen diese Schriftrolle zu ihm und er las es. Vers 19. Lass es uns lesen. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Er las etwas, was er vorher noch nicht wusste, und er zerriss seine Kleider. Und dann kann man weiterlesen, wie er sich demütigte vor dem Herrn, wie er sagte, Herr, wir haben gesündigt. Und wie der Herr sagte, ich werde meinen Zorn nicht mehr über dich bringen. Und dann erzählt er von seinen Reformen und wie er das Passafest wieder einsetzte und wie er es vorbereitete. Das lesen wir alles in den folgenden Versen. Und dann bis zu dem Vers, den wir gerade am Anfang gelesen haben. Er war ein göttlicher Mann, der das tat, was Gott wohlgefällig war. Von jungen Jahren an tat er das, was Gott wollte, dass er tat. Lass uns weiterlesen. Vers 35, Vers 22. Nun ist da diese Situation. Der König Necho war aufgezogen zu kämpfen, aber nicht um gegen den König Josia zu kämpfen, sondern um gegen einen anderen König zu kämpfen. Josia fühlte sich bedroht und er entschloss sich, mit seinen Kriegern gegen König Necho zu gehen. Und dann sagte König Necho zu ihm, gehe nicht gegen mich, sonst wird Gott dich vernichten. Am Ende von Vers 21. Und jetzt Vers 22, Kapitel 35. Aber Josia ließ nicht ab von ihm, sondern wollte ihn unbedingt in einen Kampf verwickeln. Er hörte nicht darauf, was Necho im Auftrag Gottes gesagt hatte. Stattdessen zog er auf der Ebene von Megiddo in die Schlacht. Doch die feindlichen Bogenschützen schossen auf König Josia. Da rief er seinen Männern zu, bring mich hier heraus, ich bin schwer verwundet. Sie hoben Josia von seinem Streitwagen und legten ihn auf einen anderen seiner Wagen. Darin brachten sie ihn nach Jerusalem zurück, wo er starb. Er wurde in den Königsgräbern begraben und ganz Jerusalem und Juda trauerte um ihn. König Josia, was ist verkehrt gegangen? Wie kam es, dass du dich nun in dieser Situation befandest? Wie kam es dazu? Wie ist es möglich, dass nach all diesen Jahren, wo du getan hast, was in Gottes Augen recht ist, dass du dich nun von Gott verlassen befindest? Wie ist es möglich, dass irgendwie es scheint, dass du verloren hast, was du hattest? Eine andere Übersetzung sagt, er war störrisch in seinem Wege. Er wurde gewarnt, es wurde ihm gesagt, aber er hielt an seiner Idee fest und er wollte es in seiner Weise tun. Und wir haben gelesen, wie sein Ende aussah. Ich weiß nicht, was ihn dazu brachte, dass es zu dieser Situation kam und zu dieser Einstellung seines Herzens. Aber vielleicht fühlte er sich stark. Er hatte alles getan. Er hat den Tempel wieder aufgebaut. Er hat das Passafest gefeiert. Und vielleicht dachte er, jetzt bin ich stark. Vielleicht nach alledem, was ich getan habe, kann ich nun das tun, was ich möchte. Die Bibel lehrt uns, wenn wir denken, dass wir stark sind, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht fallen. Es ist möglich, dass ich mich so gut fühle, dass ich alles für den Herrn tue und vielleicht kann ich nun angucken, was ich möchte. Welchen Video ich auch anschauen möchte. Ich kann lesen, was ich möchte, denn ich bin ja stark. Vielleicht kann ich etwas vom Wege abgehen und tun, was ich möchte. Sei vorsichtig, dass du nicht fällst. Wir sollten uns davor hüten. Vielleicht war der König Josia einfach geistlich kalt geworden. Wenn man das Kapitel durchliest, er hat 31 Jahre lang regiert. Und es wird uns gesagt, dass das Passafest im 18. Jahr seiner Regierung gefeiert wurde. Das lesen wir in Vers 19. Und dann kam dieses Ereignis. 13 Jahre lang war nichts geschrieben über König Josia. Es war vom Jahre 18 bis zum Jahre 31 und dann ist er gestorben. Vielleicht in diesen 13 Jahren wurde er kalt und vergaß den Herrn. Vielleicht brannte er nicht mehr so für den Herrn, wie er hätte tun sollen. Lieber Christ, liebe Christen, sind wir noch so am Brennen für den Herrn, wie wir sollten und wie wir es am Anfang waren? Erinnerst du dich noch an den Tag, als du dem Herrn begegnet bist und du gesagt hast, ich möchte dem Herrn dienen von ganzem Herzen? Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo du der ganzen Welt sagen wolltest, ich diene dem Herrn? Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo du gesagt hast, ich möchte dem Herrn alles geben, was ich habe und nicht eines zurückhalten? Wenn man durch das Kapitel liest, König Josia hat für das Passafest seine eigenen Kühe gegeben, seinen eigenen Besitz. Es ist sehr selten in allen Büchern, dass ein König das getan hat, in all den Kapiteln. Das ist, wo er war, wo er sagte, Herr, nimm meine Sache, nimm meine Kühe. Bin ich noch dort, wo ich war? Vielleicht nicht nur da, wo ich war, ich sollte mehr als das sein. nicht weniger. Ist da noch Frucht von meinem Leben? Frucht so, wie sie immer da war in meinem Leben. Frucht für den Herrn. Oder ist das letzte Jahr in meinem Leben, so wie wir hier gelesen haben, 13 Jahre lang keine Frucht? Warum ist da keine Frucht in meinem Leben? Sonst wird unser Tod so sein wie Josias Tod. Ich sagte vorher, König Josia, in einigen Übersetzungen heißt es, er hielt fest an seinen eigenen Wegen. Er war störrisch, an seinem Willen festzuhalten. Bist du eine hartköpfige, störrische Person? Eine Person, die kein weiches Herz hat? Eine Person, die nicht geholfen werden kann? Jemand, der einfach darauf beharrt, was er denkt. Selbst wenn jemand dich warnt, wenn Leute dir versuchen zu helfen. Es kann sein, dass wir auf unserem Wege beharren. Auch wenn wir sagen und der Meinung sind, dass es nicht funktionieren würde. In Gottes Augen, und die Bibel spricht darüber, Verstocktheit ist so wie Zauberei. Denk nur mal, Gott erklärt Verstocktheit genauso wie Zauberei. Du sagst vielleicht, aber ich bin nicht verstockt, ich bin nicht bockig. Du sagst vielleicht, ich bin nicht ein Zauberer, ich bin nicht eine Zauberin, ich bin nicht mit dem Okkulten beschäftigt. Aber in Gottes Augen bist du mit deiner Starrköpfigkeit genau dasselbe. Vielleicht folgst du halsstarrig deinen Wegen und sagst, so tue ich meine Sachen. Und nicht nur kommt dein Tod, aber vielleicht in dem, was du tust, in deiner Arbeit, ist schon der Tod überall zu sehen. Vielleicht kannst du sehen, da ist kein Leben in dem, was ich tue. Ich tue Gottes Werk, aber alles versagt. Es kann sein, weil es nicht die rechte Zeit ist, aber es kann auch sein wegen deiner Starrköpfigkeit. Und darum stößt du deinen Kopf immer mit Leuten zusammen. Denn du möchtest es auf deine Weise tun. Wir lesen hier gar nicht, das ist der nächste Punkt, dass er nie vom Herrn fragt. Er schaute die Armee an, er sah sie kommen und er marschierte ihr entgegen. Er fragte nicht des Herrn Willen. Er fragte nicht nach dem, was Gott sagte. Und dann sagte der König, aber ich bin von Gott gesandt, stehe nicht in meinem Weg. Wenigstens hätte er dann sagen können, Gott, ist es das Rechte, was ich tue? Ist es so, wie dieser Mann sagt, der Necho, dass es von dir ist? Er war starrköpfig in seinem Weg, er ging seinen Weg, ohne Gott zu fragen, ohne zu beten. Wir lesen nichts davon. Eines Tages war ich mit einem Mann Gottes und er stand auf von einem Stuhl und setzte sich auf einen anderen Stuhl. Und inzwischen er dahin ging, also auf dem Weg zu dem anderen Stuhl, rutschte er aus und fiel. Und er stand auf und setzte sich auf den Stuhl, wo er sich hinsetzen wollte. Und dann sagte er etwas, was ich immer behalten werde. Er sagt, als ich aufstand, um zu dem Stuhl zu gehen, da habe ich nicht gebetet. Und das ist, warum ich gefallen bin. Denk nur mal, wie viele von uns würden denken, wenn ich von diesem Stuhl aufstehe zum nächsten Stuhl, würden wir daran denken und zu sagen, Herr, ist dies dein Wille jetzt? Aber das war, wie er dachte, ein Mann Gottes in allem, was ich tue. Gott, bist du darin? Wir tun alle Dinge am Tag, wir haben Aufgaben, die wir tun müssen. Haben wir dieses Gebet und sagen, Herr, hilf mir mit diesem. Wenn ich auf eine Leiter steige, Herr, bitte, bewahre du mich. Wir wissen, ja, wir beten, vor dem wir essen, bevor wir in ein Auto steigen und fahren. Aber was von all den anderen kleinen Dingen während dem Tag kann ich sagen, Herr, bitte hilf mir mit diesem. Herr, was soll ich jetzt tun? So wie die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Wir müssen jeden Schritt unternehmen, zusammen mit dem Herrn. Wenn wir das nicht tun, werden wir versagen in dem, was wir tun. Der nächste Punkt, wir lesen hier. Wir hören, nachdem er gehört hatte, dass König Necho ihm gesagt hatte, tu das nicht, dies ist von Gott. Dann hörte er nicht und ging weiter mit seinem Vorhaben und verkleidete sich. In Vers 22, er verkleidete sich. Warum verbarg er das, was er tat? Warum wollte er die Wahrheit nicht zeigen? War es seine Gewissen, das ihn plagte? Vielleicht wusste er, dass das Verkehrte, was ich tue. Vielleicht wusste er, dies ist von mir, dies ist nicht von Gott. Aber er sagte, lass mich verbergen, verstecken, verhüllen. Ist dein und mein Leben ein offenes Buch? Oder leben wir ein Leben, was verhüllt ist und versteckt? Einige Christen haben diese Kunst perfektioniert, um sich zu verstecken. Und die, die um sie herum sind, zu betrügen. Sie sind Meister da drin. Sie können so gute Leute sein und sehen so gut aus. Sie scheinen so froh über das christliche Leben, das sie leben. Aber in ihrem Herzen sieht es anders aus. Wen denkst du, dass du hinters Licht fühlst? Denkst du, dass du den Menschen betrügst? Du versuchst, Gott zu betrügen. Du versuchst, den zu betrügen, der alles sieht. Lieber Christ, ist dein Leben ein Leben der Verkleidung und dass du dich verstellst oder dich tarnst? Oder lebst du das, was in deinem Herzen ist? Man kann sich tarnen. Wisst ihr, was Tarnung ist? Wenn die Soldaten den Feind angreifen, dann tarnen sie sich. Sie sind nicht Bäume und Pflanzen, aber sie tun es überall über sich und sie sehen so aus, als ob sie selber auch Bäume sind oder Büsche. Man kann all die schönen christlichen Dinge über den anziehen und sich damit kleiden. Man kann sogar so reden und wandeln wie ein Christ. Aber in deinem Herzen weißt du, ich lebe nicht so, wie ich leben sollte. Das ist in der englischen Übersetzung, das hier steht, Josia verkleidete sich, als er in den Kampf zog. Wenn du zu einer älteren Person sprichst oder zu einem Seelsorger, sprichst du so schön mit ihm. Du bekennst auch deine Sünden so gut. Aber Gott kann man nicht betrügen. Vielleicht die Art und Weise, wie du Leuten antwortest, das ist so schön. Aber dein Herz lacht vielleicht über diese Person. Vielleicht versuchst du das zu verstecken, was du tust. Vielleicht, wenn du gegenübergestellt wirst, dann sagst du, oh, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, bin mir nicht so sicher. Ich wusste nicht. Aber in dem Herz wusstest du. Ist dein Christenleben real? Oder ist es nur ein Mittel, um hier eine Arbeit zu finden? Ist dein Christenleben real? Oder ist es nur, dass du einen Ort bekommst, wo du Nahrung bekommst und eine Wohnung und einen sicheren Aufenthalt? Wenn du das nicht erkennst, dann bete, dass Gott es offenbart. Sage, Herr, wenn da irgendwas in meinem Herzen ist, so wie dieses, bitte offenbare du es. Stelle es ans Licht und offenbare es, sodass ich es in Ordnung bringen kann. Sonst wirst du einmal aufwachen über den Flammen der Hölle, wenn es zu spät ist. Sage, Herr, wenn da irgendetwas Betrügerisches in meinem Herzen ist, bitte offenbare du es jetzt. Lass die ganze Welt es sehen, so dass ich damit abrechnen kann. Aber es gibt einige, wo der Herr es offenbart. Er stellt es ans Licht. Aber so wie ein störrischer, starkköpfiger Mann, so wie Josia, versuche ich es zu beweisen, dass ich Recht habe. Du wirst einmal aufwachen, wenn es zu spät ist. Ist dein Leben im Gottes Willen? Kannst du sagen, das, was ich tue und wie ich es tue, das ist Gottes Wille. Charles Spurgeon sagte, wenn dein Wille Gottes Wille ist, dann wirst du deinen Willen bekommen. Denk nur mal, wenn das, was ich tue, Gottes Wille ist, dann wird Gott es so tun. Aber es ist nicht mein Wille, es ist Gottes Wille. Ist das, was wir tun, können wir sagen, ich habe vom Herrn gefragt und er hat mir gezeigt und ich tue seinen Willen. In allem, was ich tue. Und wenn der Herr mir zeigt, dass ich einen Fehler gemacht habe, bin ich Mannes genug zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Wisst ihr, wir sind sehr bevorrechtigt. Wir haben ältere Mitarbeiter, wir haben solche, die durch dieses Leben gegangen sind für schon doppelt so viele Jahre wie wir. Wir können sagen, bitte betet mit mir, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Und doch sind einige Christen und sie wollen es alleine tun. Und man liest es. Die Könige gingen zu den Propheten und die Propheten erfragten den Herrn. Und doch, Christen, warum gebraucht ihr das nicht? Warum geht ihr nicht zu den Älteren und sagt, bitte betet mit mir, was soll ich hier tun? Wir sind töricht, wenn wir denken, dass wir alles alleine tun können. Und später können wir nicht verstehen, warum ist es so verkehrt gegangen. Wir können beten und dann gehen wir zu einer älteren Person und sagen, bitte bete auch mit mir. Ich möchte mit einigen Worten schließen von Charles Spurgeon. Bist du in Jesus Christus oder bist du nicht? Es ist entweder das eine oder das andere. Bist du für Zuflucht zu ihm geflohen, gelaufen, denn er ist die einzige Zuflucht, die einzige Hoffnung für Sünder. Bist du zu ihm gelaufen und hast gesagt, bitte zeige du mir. Ich kann es nicht tun. Oder bist du noch ein Fremdling für dieses sein heiliges Evangelium. Du tust Dinge selbstständig. Du bist ein Fremdling für dieses Evangelium. Du versteckst dich, du verkleidest dich. Du lebst dein Leben so, wie du denkst. Du bist ein Fremdling für dieses Evangelium. Du weißt es nicht. Die Dinge, die uns gelehrt wurden durch die Erweckung, die kennst du nicht. Du bist ein Fremdling für dieses heilige Evangelium. Bete, dass der Herr deine Augen öffnen möge. Er sagt, komm, sei ehrlich mit deinem Herzen und lass dein Gewissen sagen, ja oder nein, denn eine dieser beiden Dinge ist die Realität in deinem Leben. Kannst nicht beides sein. Heute bete ich und morgen brauche ich nicht mehr beten. Kannst nicht sagen, dies nehme ich, aber dies nehme ich nicht. Entscheide zwischen diesen beiden. Sage es ohne Wenn und Aber. Sage nicht, ja, aber dies und dies und dies. Ja, aber diese behandeln mich unfair. Ja, aber sie hören nicht auf mich. Sie verstehen mich nicht. Es ist entweder rechts oder links. Beantworte diese Antwort. Ohne Wenn und Aber für deine eigene Seele. Und wenn da kein Zweifel ist, dann flehe ich dich an. Ruhe nicht, bis dass diese Zweifel ausgeräumt sind. Du weißt, wo du stehst. Ich flehe dich an. Ruhe nicht, bis diese Zweifel ausgeräumt wurden. Wenn da irgendein Zweifel ist, lass mich dir sagen, dann bist du auf dem verkehrten Weg. Wenn du sagst, ja, ich denke so, ich versuche. Bist du nicht da, wo du sein solltest? Nur wenn du sagen kannst, ja, ich weiß, vielleicht bist du dann auf dem rechten Weg. Aber jeder wird wissen, das ist, wo ich stehe. Mein Leben ist ein offenes Buch. Oder es ist ein getarntes, verstecktes Buch. Wir lesen hier, nachdem er starb, hat die ganze Nation getrauert. Die ganze Nation hat gelitten wegen seinem Ungehorsam. Und nachdem kann man lesen, hat König Necho übernommen und er hat den nächsten König eingesetzt und sie haben alle gelitten. Wisst ihr, deine Sünde, mit der du lebst, die du versteckst, selbst die um dich herum werden leiden, nicht nur du. Sei vorsichtig, dass Gottes Zorn, der dein Herz sieht, dass es nicht über alle fällt, die um dich herum sind. Möchtest du das? Ist das, was du möchtest? Bring dies heute in Ordnung und lebe ein Leben, was mit Gott erfüllt ist. Dass wenn du eine Frage bekommst, so wie diese, dass du sagen kannst, ja, das ist das Leben, was ich lebe. Und ich verspreche dir, du wirst dich nie umkehren. Wenn du das erlebt hast, ist es Gnade, wenn wir nicht uns zurückwenden. Dem stimme ich zu. Aber wenn du es erlebst, dann wirst du sagen, dies ist, was ich will und nichts anderes. Nur eine Bemerkung, vor dem ich noch sage, was ich sagen möchte am Ende der Botschaft. Die letzte Bemerkung, dass wir die Versicherung haben, dass der Herr zustimmt mit dem, was wir tun und wie wir es tun. Referent Stegen sagte einmal, wenn du etwas tun möchtest und du bittest Gott, ob du es tun solltest, wenn du auch wenn du um eine bestimmte Sache betest und du bittest Gott, dir zu zeigen, ob du eine bestimmte Sache tun solltest, und aus 10 Anzeichen bekommst du 9 grüne Lichter und ein rotes, dann tue es nicht. Aber als ich diese Geschichte anhörte von diesem König, es gibt einige Sünden, es gibt einige Versuchungen, wo der Teufel versucht, mich zum Sündigen zu bewegen. Und ich weiß, dies ist eine Sünde. Und er versucht, mich in Sünde zu fahren. Zum Beispiel die Versuchung, etwas von jemandem zu stehlen. Eine Versuchung, mit dem Mann oder mit der Frau von jemand anders zu schlafen. Eine Versuchung, um ärgerlich zu werden und jemanden zu schlagen. Eine Versuchung, eine Lüge zu sagen, um aus der Situation herauszukommen, den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Das ist offensichtlich. Dies ist eine Sünde, die der Teufel mich versucht zu begehen. Es ist eine offensichtliche Sünde. Es gibt keinen Zweifel, dass dies eine Sünde ist. Man braucht nicht mal nachfragen. Man weiß klar und deutlich, wenn ich dies tue, ist es eine Sünde. Aber es gibt andere Sünden, von denen ich nicht genau weiß und nicht so klar und deutlich ist und offensichtlich eine Sünde ist. Und für mich ist das, was hier geschah mit diesem König. Ich bekomme den Eindruck, dass sehr versteckt und unscheinbar die Sünde von Stolz in das Herz dieses Königs hineingeschlichen ist. Und vielleicht hat er der Versuchung verfallen, gegen König Necho zu kämpfen, weil er einfach zu wichtig in seinen eigenen Augen geworden war. Und er tat etwas, was er nicht hätte tun sollen. Ja, es erschien vielleicht für ihn so, als ob er Gottes Willen tat. Er war ein göttlicher König, der König Josia. Seine Nation feierte das Passafest nach Gottes Willen. Und es war ein wunderbares Ereignis. Und er selber, der König, diente Gott von ganzem Herzen sein ganzes Leben. König Necho von Ägypten war ein heidnischer König, ein gottloser König. Wenn er den König Necho besiegen würde, dann könnte er ein großes Königreich empfangen und selbst die Ägypter würden an Gott glauben. Sie würden zu Gottes Volk gehören. Seht ihr, diese Sünde war versteckt und verborgen. Es sieht so aus, als ob es eine gute und göttliche Sache war, die Josia hier tun wollte. Aber eigentlich wäre es eine Tat von Stolz gewesen. Paulus schreibt an die Philipper und er sagt zu ihnen, ich bete, dass ihr unterscheidet, was wichtig ist in jeder Situation. Und um Unterscheidung zu haben, müssen wir nüchtern sein. Für mich ist es so, als ob dieser König nicht mehr nüchtern war. Um nüchtern zu sein in allen Umständen ist für mich eine der wichtigsten Herausforderungen, für jeden Christen. Petrus sagt, seid nüchtern und wachet, denn der Feind, euer Feind, der Teufel, geht herum wie ein brüllender Löwe. Denn, liebe Freunde, jede Situation, in der du und ich hineinkommen, gibt es verschiedene Ansichten für die Situation. Was geschieht hier? Was ist die rechte Art und Weise, wie wir dieser Situation begegnen sollen? Dass die weltliche Weise, um diese Situation zu begegnen und wie sie sich zu verhalten. Es gibt die fleischliche Weise, wie man mit dieser Situation, sich in dieser Situation verhalten könnte. Ja, du kämpfst für das, was recht ist, aber du tust es in fleischlicher Weise. Es gibt eine geistliche Weise, wie wir mit der Situation verfahren können. Es gibt eine Weise, wie wir mit dieser Situation handeln können, in dieser Situation, nach dem, was wir mit unseren Augen sehen. Es gibt eine Weise, wie wir mit dieser Situation handeln können, wie wir nicht mit den menschlichen Augen sehen. Es gibt dämonische Dinge vielleicht oder bestimmte Mächte, die in dieser Situation eine Rolle spielen. Und es gibt auch Gottes Ansicht und die geistliche Weise. Und in all diesen verschiedenen Möglichkeiten, was ist die rechte Art und Weise, wie, was ich tun soll. Sollte ich ärgerlich bin darüber, sollte ich ärgerlich werden? Und wenn ich ärgerlich bin, sollte ich reden oder nicht? Entschuldigung, nicht ärgerlich, sondern beleidigt. Sollte ich zulassen, beleidigt zu sein, wie sollte ich reagieren? Und die ganze Sache ist verborgen, so wie es mit diesem König war. Und man hat einen logischen Grund. Für das, was ich tue, ist die rechte Art und Weise. Ich muss es so tun, aber inzwischen bist du nicht nüchtern. Du liest die Situation nicht in der Weise, wie du sie lesen und auslegen solltest. In Gottes Augen bist du arrogant und stolz. Und obwohl du denkst, dass du das Rechte tust, in Gottes Augen tust du das im Stolz und tust das Verkehrte, so wie dieser König es tat. Denke daran, Freunde. Die Versuchung wird nicht immer kommen, klar und deutlich als eine Versuchung zum Sündigen. Es wird kommen in verborgener Weise, wo es darauf ankommt, was ist der Zustand deines Herzens? Bist du demütig und zerbrochen? Wenn du demütig bist und die Situation lesen kannst in der rechten Weise, wenn da aber noch Stolz in deinem Herzen oder so, wie wir gehört haben, Starrköpfigkeit, dann wirst du mit dieser Situation anders verfahren. Und wenn du nicht in rechter Weise mit dieser Situation verfährst, dann wirst du Schande auf das Evangelium des unseres Herrn Jesus Christus bringen. Denn du denkst mehr von dir, du hältst mehr von dir, als was du von dir halten solltest. Und es kann eine katastrophisch, eine schreckliche Strafe sein. Eine Katastrophe, so wie in unserer Geschichte, dass der König selber getötet wurde und die ganze Nation besiegt wurde. Aber es kann auch verborgener sein und unscheinbarer, versteckter. Gott kann einfach seine Hand von dir abziehen und von deinem Leben und eine Todesstarre kommt in dein Leben hinein. Egal, wie viel du predigst, wie viel du für den Herrn wirkst und arbeitest, da ist eine Todesstarre in deinem Dienst. Langsam aber sicher hat der Herr sich zurückgezogen aus deinem Leben. Und du gehst voran in deinem Stolz. Und tust Dinge und arrangierst alle möglichen Dinge. Aber Gott steht zurück und du läufst weit voraus ohne Gott. Selbst wenn es so verborgen ist und so langsam, aber sicher, dass du in Sünde gefallen bist, möge Gott deine und meine Augen öffnen, dass wir erkennen, wo wir verkehrt gehandelt haben, und möge Gott dir den Mut geben und die Entschlossenheit, um zurückzugehen und dein Leben in Ordnung zu bringen. Bitte sei nüchtern, sei wachsam, denn der Feind, dein Teufel, läuft herum, so wie ein brüllender Löwe. Selbst in alltäglichen Situationen, die nicht eine große Krise sind, sei nüchtern und wachsam. Dein Widersacher, der Teufel, läuft herum wie ein brüllender Löwe. Und dein Widersacher, in dein Feind, in dir drinnen, tief in dir drinnen, das Herz, was trügerisch ist über allen Dingen, kann auch uns betrügen. Was für ein kostbares Wort, das wir gehört haben, und ein kostbares Beispiel. Und ich kann nur sagen, Herr, sei du uns gnädig. Hilf mir, mit dir zu wandeln in Demut und Zerbrochenheit. Und dass wir nüchtern sind. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gib uns die Gnade, um deine Führung und Leitung zu bitten in jedem Schritt, den wir unternehmen. Um dir nachzufolgen in allem, was wir tun. Und dir in Demut zu folgen. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Kann ich noch eines nur hinzufügen? Er hat erwähnt von dem Mann Gottes, der aufstand von seinem Stuhl und fiel und sagte, er hat nicht vorher gebetet. Es ist nicht nötigerweise, dass der Herr nicht wollte, dass er von einem Stuhl aufstand und zum nächsten ging. Nein, vielleicht war es Gottes Willen, dass er auf den anderen Stuhl ging, aber er betete nicht und sagte, Herr, sei mit mir, wenn ich mich jetzt von einem Stuhl zum nächsten bewege. Wenn man zuhört, wie Menschen beten, vor dem sie mit dem Auto fahren, ist nicht, dass sie halb verrückt geworden sind oder dumm. Nicht, weil sie denken, dass sie es Verkehrte ist. Nicht, dass sie denken, dass es das Verkehrte ist, dass sie ins Auto steigen und losfahren. Nein, aber es ist auch, dass Gott seine Hand über dieses Auto hält, denn Tausende von Menschen sterben in Autounfällen regelmäßig. Vielen Dank.